So it begins. Österreich feiert den ersten Sieg im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 in San Francisco. Jordanien wird mit 3:1 besiegt, wenngleich es ein schweres Stück Arbeit für die Mannschaft von Ralf Rangnick gewesen ist. Wir wollen in unserer heutigen Ausgabe von der Audiobeweis Spezial darüber sprechen, wie es zu diesem Sieg gekommen ist, welche Erkenntnisse der Sieg bringt für die kommenden Spiele, dann vor allem für das Spiel gegen Argentinien und was es sonst noch alles zu sagen gibt zum ersten Auftritt. Wir tun dies heute mit Martin Stranzl und Martin Konrad und wir holen uns auch einen Stimmungsbericht von unseren Kollegen vor Ort, die beim Spiel in San Francisco dabei gewesen sind. Und dann gibt es natürlich auch viele weitere Themen zu dieser WM, zum Beispiel, wer wird eigentlich Top-Torjäger?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Spannende Morgenstunden liegen hinter Fußball Österreich. Unsere Nationalmannschaft hat den ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft seit 36 Jahren gefeiert. Das 3:1 gegen Jordanien liefert die ersten drei wichtigen Punkte und auch jede Menge Gesprächsstoff, den wir natürlich jetzt aufarbeiten wollen in unserem Audiobeweis-Spezial, die WM-Edition heute mit Martin Stranzl und Martin Konrad.
Hallo. Hallo, guten Morgen.
Vormittag, guten Morgen an euch und gute Nacht an unsere Außensteller in San Francisco. Da sind für uns heute Johannes Brandl und Lavinots Bayou, die wir dann auch dazu schalten werden, gleich zu Beginn einmal dieses Podcasts, damit die beiden Herren auch wirklich schlafen gehen können. Schönen Abend und gute Nacht an euch schon mal.
Ja, Grüße nach Wien.
Grüße.
Grüße an euch zurück. Herr Martin, wir sind früh aufgestanden. Die zwei sind noch wach. Wie sehr waren deine Nerven beansprucht heute Morgen?
Ne, ich habe es genossen. Also ich war voller Vorfreude. Ich war auch ein Stück weit nervös, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich auch so ein Stück weit wieder reinversetzen konnte. Und da habe ich echt extrem mitgefiebert und bin sehr, sehr froh und stolz, dass wir den ersten Sieg jetzt einfahren konnten.
Hast du diese Nervosität auch bei den Spielern gespürt oder gesehen? Weil David Alaba hat das danach angesprochen.
Ja, also es war schon, also ich glaube, es war am Anfang schon ein kleiner Aha-Moment für die österreichische Mannschaft und dann mit Fortdauer des Spiels hatte ich schon das Gefühl, dass es die Jungs, denen das schon richtig bewusst war, was das für ein großartiges Event ist, dass es die Weltmeisterschaft ist und ich hatte schon das Gefühl, dass man das ein Stück weit gemerkt hat im Spiel, ja.
Martin K., sage ich jetzt, weil beide Martin sonst, oder es fühlt euch immer beide angesprochen, auch nicht schlecht.
Genau. Wir sind sehr aufmerksam, fokussiert.
Genau, dich bringt ja kaum etwas aus der Ruhe. Aber trotzdem, wie war es bei dir heute, diese 90 Minuten plus Nachspielzeit zu verfolgen auf dem Schirm?
Einmal war es ungewohnt, wenn man sehr früh für ein Fußballspiel aufstehen
ja, vor allem für dich, das, ja, bist du doch Langschläfer.
Ja, wir übertragen ja doch eher Spiele am Abend unserer Zeit. Aber pünktlich zu Spielbeginn war ich dabei. Gratuliere der österreichischen Nationalmannschaft und Martin Stranzl natürlich nachträglich. Zum Geburtstag.
Dankeschön, sehr aufmerksam von
bitte, mir. Bitte. Darf man einen Herrn in deinem Alter eigentlich noch nach dem Jahrgang fragen?
Ja. Warum nicht?
Ja, bei Frauen ist das ja oft einmal.
Ach so, nein. Also ich
bei meinen Martin sagt man immer, mitspielen,
bitte. Wie Wein, je älter, desto besser.
Also, so ist es.
Nee, ich bin 36 geworden. Ja.
Also alles Gute nachträglich.
Danke. Also ja, nein. War, ich würde sagen, ein Sieg mit viel Bauchweh. Kraftakt und ja, am Ende kann man sagen, es sind drei Punkte und nichts anderes geht's. Aber man hat schon auch gesehen, die Themen, die Österreich hat und ich finde, das hat sich auch schon im letzten Testspiel gegen Tunesien gegeben und das hat sich eigentlich fortgesetzt. Und das Positive an der Geschichte ist nicht nur der Sieg, sondern die Effektivität. Denn der Gegner hatte die Chancen, hat sie nicht gemacht, vor allem in der ersten Spielhälfte und Österreich hat dann vor allem in Hälfte 2, in den letzten 20, 25 Minuten, eben auch diese Chancen genutzt, die sich dann eben ergeben haben.
Ja. Über allem stehen die drei Punkte. Wie sie zustande gekommen sind, werden wir dann noch im Detail aufarbeiten. Jetzt wollen wir uns die drei Herren, oder drei Herren sind es nicht, zwei Herren aus San Francisco dazu, nämlich eben Johannes und Labi. Wir sehen euch im Pullover, oder haben euch schon im Pullover gesehen, sprechen alle über die hohen Temperaturen. Was ist mit euch zwei?
Ja, das liegt nicht an uns, muss man ganz ehrlich sagen, sondern es liegt wirklich am Wetter. Also es hat 15, 16 Grad, es geht ein leichter Wind, also es ist richtig, richtig frisch. Und die größte Frage, die ich mir gestellt habe, bei den Cooling Breaks, ob da nicht der Tee drinnen ist bei den Spielern, weil da braucht es nichts zum Abkühlen. Also es ist nicht wirklich warm, das kann man schon so festhalten.
Genau so. Genau. Ich hätte mal eine Frage, wo steht es eigentlich da auf dem Flughafen in San Francisco? Weil das ist ja wie eine Landebahn.
Na, wir stehen hier am Parkplatz direkt vorm Levi's Stadium oder in dem Fall nur
darf
Stadium.
Darf man nicht sagen, Labi, darf man nicht sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, mittlerweile haben sie das hier brav abgeklebt, mittlerweile sieht man nur mehr Stadium.
Ja. Aber wir sind nicht weit weg vom Flughafen, das können wir auch sagen, denn ab und an zieht da ein Flieger im Tiefflug über das Stadion. Das ist schon sehr spektakulär, das kann man auf alle Fälle mitgeben.
Ja, wobei ja ihr ja auf den Campingplätzen beheimatet seid, aber da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Als erstes würde mich interessieren, was könnt ihr uns atmosphärisch liefern? Wir haben das natürlich heute alle noch leicht verschlafen, uns angesehen und da kommt natürlich ein bisschen Stimmung rüber, aber trotzdem, wie war es vor Ort?
Ja, da kann man schon sagen, dass die Stimmung im Stadion richtig gut war. Die Österreicher haben Gas gegeben. Es hat auch einen Fanmarsch gegeben, waren imposante Bilder. Dürften so 5.000, 6.000 Österreicher gewesen sein, die da Teil dieses Fanmarsches waren. Aber auch die Fans von Jordanien richtig motiviert im Stadion. Stimmung war top und Labi, wir haben eine Seltenheit gesehen. Also ich habe das noch nie gesehen. Die Laola-Welle ist 5 Minuten durchgängig durch dieses Stadion gekreist in der ersten Spielhälfte. Also das war schon sehr bemerkenswert.
Es war wirklich bemerkenswert, vor allem hat es eigentlich ja vor dem Spiel schon begonnen, als I am from Austria durchs Stadion gehalten ist. Das war wirklich ein Gänsehautmoment. Das kann man nicht anders sagen. Da hatten links und rechts und ich auch ein bisschen die Leute Pipi in den Augen, weil es war wirklich ein cooler Moment. Und ja, während dem Spiel, wie du gesagt hast, die Stimmung war wirklich gut. Sehr, sehr viele Jordanier, muss man sagen. Also das hat mich persönlich überrascht, dass es wirklich dann doch so viele geworden sind hier im Stadion. Und ja, aber nichtsdestotrotz 3-1 für Österreich. Die glücklicheren Fans nach dem Spiel sind trotzdem die Österreicher.
Und was man schon noch festhalten kann, so Entertainment, das können Sie ja schon. In Amerika zur Pause gab es dann auch noch eine riesige Lightshow mit Opus Life is Life. Also schön abgestimmt alles auf Österreich.
Ja, und Labi, auch gratuliere an dich. Du hast das Tippspiel, das interne zwischen euch beiden gewonnen. Du hast das 3-1 getippt. Das heißt, wir wissen, wer bei euch im Wohnwagen der eigentliche Experte ist, offensichtlich. Ja.
So ist es, Konstanze. Und ich freue mich auch schon, wenn der Johnny dann demnächst eine Bestrafung absolvieren muss. Wird dann natürlich auf den sozialen Netzwerken von Sky zu sehen sein.
Es wird scharf werden, glaube ich. Oder immer mit Johannes Brandl, aber jetzt in der Szene besonders dann, oder?
Ja, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Konstanze, dankeschön. Ja, eine scharfe, eingelegte Essiggurke ist meine Bestrafung.
Ja, die ist halt wirklich auch riesig, muss man halt auch dazu sagen.
Also ich habe 3-0 getippt und Labi 3-1. Dieses Tor von Jordanien beschert mir einen scharfen Abend.
Ja, wir freuen uns schon darauf, wenn wir dann die Bilder dazu sehen. Wollen wir vielleicht sportlich werden? Die beiden Herren haben ihre Eindrücke, ihr Resümee schon kurz kundgetan. Wie lautet denn eures?
Ah, die beiden Herren, die beiden Martins, entschuldige.
Ja, genau. Also, ja. Stimmt. Also die beiden Herren hier vor Ort, jetzt hätte ich gerne die beiden Herren aus Amerika hören.
Genau, also zuerst einmal auch von uns alles Gute, Martin Stranzl, zum Geburtstag nachträglich.
Und alles Gute.
Die sportliche Einschätzung war schon so, Ralf Rangnick hat es vor dem Spiel schon angesprochen, dass Jordanien eine Truppe ist, die Österreich schon wehtun kann und sie haben es richtig gut gemacht. Also der Spielplan der Jordanier war eigentlich relativ einfach. Die Pressinglinie von Österreich wurde mit einem hohen Ball überspielt, dann geschaut, dass man den zweiten Ball gewinnt und über die Seite unfassbare 1-gegen-1 Spieler. Also da hat Österreich richtig Probleme gehabt. Dann zu zweit oder zu dritt hat man dann die Spieler stoppen können, auf Kontersituationen gelauert. Also Jordanien hat es überragend gemacht für ihre Verhältnisse, wenn man bedenkt, dass die eigentlich nur 2 Spieler haben, die irgendwo unterwegs sind in nennenswerten Ligen und sonst eher in kleineren Ligen unterwegs und auch Verletzungsprobleme bei ihren Starspielern. Also Jordanien hat es richtig gut gemacht und Österreich hatte phasenweise schon gröbere Probleme. Ich glaube, der Dreifachwechsel Labi hat dann in der zweiten Hälfte nochmal mehr Stabilität und einen Ruck durch die Mannschaft gebracht.
Genau, eigentlich mit dem Dreifachwechsel und man muss auch sagen, der Cooling Break, die dann in der zweiten Hälfte Österreich zugute gekommen ist, hat das Ganze dem Team noch einmal einen Push gegeben. Und am Ende des Tages, Marco sei Dank.
Da gibt's ja, Martin S., die unterschiedlichsten Meinungen, weil Labi Cooling Break angesprochen hat, also Trinkpause. Viele sagen ja, stört sie. Ist natürlich hauptsächlich auch da, um Werbungen zu spielen etc., um Geld zu machen. Ralf Rangnick zum Beispiel hat gesagt, findet er gut, weil er hat sonst ohnehin keine Möglichkeit, während dem Spiel auf die Mannschaft einzuwirken, weil es wahnsinnig laut ist.
Ja, für einen Trainer hat es ganz klar den Vorteil, dass du nochmal Adaptierungen, Veränderungen vornehmen kannst, weil Ansonsten während dem Spiel, das Coaching von draußen, jetzt waren heute knapp 70.000 Leute im Stadion, es ist so laut, die Spieler nehmen sowieso nicht so viel wahr, und dass du einen Spieler während des Spiels zu dir an die Seitenlinie holst und ihm ein Message mitgibst für den Rest der Mannschaft, ist halt auch wieder schwierig, können auch Details verloren gehen. Das, von dem her ist es für die Trainer natürlich vom Vorteil. Und auf der anderen Seite natürlich für eine Mannschaft, die gerade ziemlich am Drücker ist und im Flow ist, dann eine Spielunterbrechung reinzubringen, dann brichst du auch ein Stück weit wieder den Rhythmus, kann der anderen Mannschaft wieder helfen. Also von dem her gibt verschiedene Aspekte halt wieder, das für den Fußball oder im Fußball halt dann ist. Und ja, gibt viel für und auch dagegen. Also
das ist klar, dass das natürlich in diese Richtung geht. Und das hast du ja auch bisher schon gehabt, wenn eine Mannschaft dann eine Verletzung oder auch ein Pausenpfiff war, dass du dann aus dem Flow rausgekommen bist. Ja. Ich bin nur, weil der Johannes und der Labi auch gesprochen haben von der Stimmung und von der Laola-Welle. Das ist ja nichts anderes. Ich meine, das ist in erster Linie mal geschaffen worden, damit die TV-Anstalten, die um ziemlich teures Geld diese Rechte gekauft haben, natürlich auch etwas ein wenig sich refinanzieren können, diese Ausgaben. Aber es ist eben der positive Aspekt, dass eben auch die Mannschaften taktisch dann da durchaus auch etwas daraus gewinnen können. Insgesamt sieht man halt, dass die Amerikaner da halt wirklich ihre Show draus machen, wie bei den anderen Sportarten, wo es halt sehr viel Unterbrechung gibt. Und so eine Laola-Welle, muss ich sagen, ist vielleicht ja ganz nett. Aber ich war jetzt auch bei der Euro 2024 in einem Stadion und in Deutschland, und man muss schon sagen, die Fans bei diesen Großereignissen, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, sind ja nicht vergleichbar mit Fans bei den Clubwettbewerben. Also es sind in erster Linie Zuseher, die ja Nationalitäten haben und stolz sind, dass da ihr Land spielt, aber man hat schon immer wieder den Eindruck, der Fußballfan ist da eher zweitrangig. Also du siehst ja auch nichts, wenn da die ganze Zeit aufgesprungen wird und so. Also es ist eigentlich, finde ich, anstrengend, ein Fußballspiel zu verfolgen bei diesen Großveranstaltungen. Und das mache, aber bei den Amerikanern ist es so, die gehen ja während eines Spiels dann einmal 5 Minuten was zu trinken holen, was zum Essen holen, dann kommen sie halt zurück. Dann ist inzwischen ein Touchdown gewesen. Und so ist es ungefähr da, hat man das Gefühl auch. Also es ist jetzt nicht so, dass der Fußball für sie, das Spiel an sich im Vordergrund steht. Aber gut, es ist halt so und es passt auch für die, die es so wollen, ist eh okay. Ich gehe mal davon aus, dass die WM in Spanien dann wieder ein bisschen anders sein wird. Ne?
Ja, also das kannst du ja generell nicht vergleichen, glaube ich, mit Clubfußball. Ist ja komplett anders strukturiert, ist komplett anders organisiert und es ist halt, wird halt sehr als Event angesehen. Das sind ja die Amerikaner prädestiniert dafür. Und ja, es kommt immer darauf an, wie du in so ein Stadion reingehst, ne, und wie du dir ein Spiel verfolgen willst. Der eine mag dieses Event im Endeffekt, ein anderer, der sich halt wirklich jetzt auf das Spielfeld fokussieren will. Ja, da kommt damit halt nicht so zurecht, dann wird halt schnell auch geschimpft, wenn vor dir permanent einer aufspringt. Aber ja, das ist halt diese Mischung, die es halt dann mit sich bringt. Und ja, von dem her, ich, wenn ich ins Stadion, wirklich ins Stadion gehe, dann will ich die Stadionatmosphäre. Wenn ich wirklich jetzt ein Spiel konzentriert verfolgen will und für mich Erkenntnisse gewinnen will und auch aus taktischer Sicht, dann schaue ich mir es natürlich lieber im Fernsehen an oder in einem Taktikfeed. Ja. Also das sind so ein bisschen diese Unterschiede, finde ich.
So gibt es die unterschiedlichen Ansätze. Dann wollen wir nochmal die zwei Herren dazu holen. Die dürfen dann nämlich bald schlafen gehen, weil es ist mittlerweile schon fast 2 Uhr in der Früh bei euch. Wie geht eure Reise jetzt weiter? Ihr seid ja mit dem Wohnwagen fleißig unterwegs.
Genau so ist es. Noch eine kurze Info, was personeller Natur ist, die vielleicht ganz interessant sein könnte. Ralf Rangnick hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass David Alaba leichte muskuläre Beschwerden hat, aber das wird sich wahrscheinlich ausgehen. Bis zum Argentinien-Spiel bei Stefan Posch war er nicht ganz so positiv. Da gab es ja am Schluss noch einen Zusammenprall. Da gibt es aktuell den Verdacht auf Kieferbruch. Und das wäre dann natürlich das Aus bei der Weltmeisterschaft. Da gibt es morgen eine Röntgenaufnahme und die soll dann Klarheit darüber geben, wie es dann mit Stefan Posch weitergeht. Wie es mit uns weitergeht, ist relativ schnell erklärt. Wir werden jetzt dann schauen, dass wir schnell ins Bett kommen, denn morgen heißt es wieder früh aufstehen. Wir haben morgen eine Strecke nach Las Vegas vor uns, werden da im Death Valley einen Halt machen und das sind knackige 12 Stunden Fahrzeit. Das werden wir uns schön aufteilen. Genau, wir werden noch ausdiskutieren, wer die erste Strecke fährt, glaube ich.
Nichts drin.
Ja, okay, dann habe ich das gewonnen. Also das ist jetzt mal der Plan für die nächsten Stunden. Ausschlafen, nach Vegas fahren und von Las Vegas geht es dann über Albuquerque oder Amarillo, show me the way to Amarillo, nach Dallas und dort freuen wir uns dann schon auf das Spiel gegen Argentinien, die ja heute auch schon gezeigt haben, ja, dass sie ganz gut drauf sind, sagen wir mal so.
Das scharfe Gurken nicht vergessen.
Genau, wir freuen uns auf dieses Video.
Ja, ich wollte es gerade noch verdrängen, aber gut, da komme ich jetzt nicht mehr aus. Und Labi wird auch ein Auge haben und dann wird sich auch herausstellen, nämlich beim Spiel von Argentinien, ob der gute Labi das neue Orakel wird. Also die Krake Paul, die es einmal gab, hat ausgedient und Labi übernimmt dann diese Funktion. Schauen wir mal, ob es dann wirklich so ist.
Und hoffentlich bleibt auch das, was in Vegas passiert, genau, bleibt auch in Vegas. Also ich drücke euch die Daumen.
Dann vielen Dank euch und schlaft gut.
Ja.
Danke. Viel Spaß noch.
Enjoy.
Ciao.
Ja. Sicher auch ein Erlebnis für die beiden Herren.
Ja, unglaublich die Reise. Also was die da sicherlich an Erfahrung mitnehmen und so. Also Hut ab davor.
Ja. Genau. Ja, und vor allem diese beengten Bedingungen. Ne?
Ja, das sind genau.
Man muss sich schon mögen, gell?
Ja, muss man sagen, das ist Hut ab. Also das ist für mich, da muss er extra Zulage geben.
Schauen wir, wie lange sie sich aus dem Weg gehen müssen, wenn sie dann feierlich hoffentlich gut zurückkommen. Aber dann wollen wir vielleicht das aufgreifen, was Johannes gesagt hat, das personelle Update. Was würde denn, Martin, ein Ausfall von Bosch bedeuten für den weiteren Verlauf dieser Weltmeisterschaft?
Ja, für ihn persönlich natürlich irrsinnig traurig dann und schwierig. Drückt mir die Daumen, dass es nicht so schlimm ist. Ich habe selber zwei richtig schwere Gesichtsverletzungen gehabt. Im Endeffekt merkst du es gleich, wenn wirklich gröbere Sachen kaputt sind. Ja, auf der Rechtsverteidigerposition war er ja jetzt die Spiele immer gesetzt, wäre jetzt als Alternative dann eben der Konnitier auf die rechte Position wieder rücken könnte. Aber ja, wäre natürlich schon aufgrund der Art und Weise und so, wie er auch die letzten Teamspiele bestritten hat, natürlich schon ein herber Ausfall.
Ja. Ja, vor allem, ich glaube auch, dass er, weil er nicht nur als Rechtsverteidiger wichtig war und Leimer, glaube ich, auch vom Teamchef eher gesehen wird in einer Position weiter vorne, nichts wie bei den Bayern, glaube ich, wäre vor allem Bosch auch ein Ausfall, was seine Kopfballstärke betrifft, sowohl offensiv als auch defensiv. Und da braucht Österreich, glaube ich, gerade in den kommenden Spielen so einen wie den Stefan Bosch. Also hoffen wir, dass es nicht ganz so schlimm ist und dass er wieder fit ist. Bei Alaba habe ich ein Interview nach dem Spiel gehört, hat er selbst, glaube ich, eher positiv gewirkt. Ne?
Ja. Wobei das natürlich grundsätzlich bei David ein Thema ist, dass man da sehr schauen muss auf
die Einsatzminuten. Genau, ist ja nona nicht, dass die Probleme kommen mit der verletzten Geschichte und dann eben mit der wenig Spielzeit und jetzt Vorbereitungszeit für die Weltmeisterschaft. Ja. Aber die sind da vor Ort, die kümmern sich darum, deswegen schauen wir mal, drücken wir die Daumen. Ja.
Jetzt hast du Conny Leimer angesprochen als möglichen Ersatz dann eben rechts hinten. Wie hast du heute grundsätzlich dieses, ich sage jetzt einmal, und das meine ich gar nicht despektierlich, Experiment mit Leimer auf der 10 gesehen gegen diesen tiefen Block der Jordanier?
Ehrlich gesagt hat es mir nicht so gut gefallen. Also ich habe ihn schon besser gesehen. Ich war auch ein Stück weit dann ein bisschen verwundert nach der Anfangsphase, dass wir trotzdem mit Doppel-6 geblieben sind. Hätte man eigentlich eher gedacht, dass wir da schneller umstellen auf unter Anführungszeichen ein 4-1-4-1 mit zwei Achtern davor. Ermöglicht die Variation eben im Spielaufbau, dass du viel mehr Lösungen findest in der Diagonalität beim Wegspielen von den Innenverteidigern und da mehr sich, hat man ja auch gesehen, sich sehr häufig der Raum ja auch angeboten hat, den dann ab und zu der Romano Schmidt belaufen hat. Was ist den Verteidigern dann aber nicht erschwert in einer Fünferkette, wenn ein Flügelspieler da in diese Position reinkommt, weil es für die Innenverteidiger dann einfacher ist, den Spiel aufzunehmen? Hast du eine Acht davor noch? Dann überlegt er sich schon sehr wohl, ob er mit rausverteidigt oder ob er hinten in der Kette drin bleibt. Und da hätte ich mir ja gedacht, dass ich so nach der Anfangsphase auch mit den Trinkpausen hätte sich dann angeboten, dass wir da umstellen. Und dass es dann funktioniert, hat man dann gesehen dann in der zweiten Halbzeit mit der Hereinnahme von Chukwuemeka und mit Wanner, die diese Räume dann für mein Empfinden viel besser genutzt haben.
Ja. Das heißt, ich höre heraus, du warst auch über die Grundaufstellung schon überrascht und nicht nur über die Positionierung von Leimer.
Ja, ich war von der Grund, weil ich bin felsenfest davon ausgegangen, wenn du eben gegen einen tiefen Block mit 5-4-1 oder 5-3-2, so wie Jordanien dann teilweise eben verteidigt hat, hauptsächlich mit 5-4-1, dass du dann eher mit zwei Achter spielst und mit einer reinen 6 und nicht mit einer Doppel-6. Und das hat mich verwundert, aber das Team da macht sich ja auch seine Gedanken und deswegen war es für mich dann trotzdem so spannend zu verfolgen und hat den Jordanien dann schon für mein Empfinden, speziell am Anfang, ein Stück weit dann in die Karten gespielt, auch mit den Abschlüssen, die sie dann gehabt haben, wo auch
Aber Schlager gut gehalten. Der Grundgedanke, dass er mit einer Doppel-6 spielt, eben um vielleicht Konter auch zu unterbinden oder um auch kompakter zu sein, weil aber eigentlich ist es ja gar nicht so gekommen, wie man es eigentlich erwartet hat, nämlich dass die Stabilität in der Defensive vorhanden war bei Österreich. In Wirklichkeit ist man ja sehr oft in Konter gelaufen und hat Räume den Jordaniern zur Verfügung gestellt, was man eigentlich unterbinden wollte.
Ja, was mit also die Doppel-6 hilft ja insofern nicht, wenn du dann genau drauf geschaut hast, die Jordanier haben ja sehr viel dann eben die diagonalen Bälle rausgespielt, wo ja unsere AVs im Endeffekt hochschieben, der Flügel kommt ein Stück weit rein, das heißt, du hast eben da die Räume, das haben sie sehr gut analysiert und haben halt da die Bälle hingespielt und wenn sie auch mal, so wie erste Halbzeit war es ja dann auch doch häufiger der Fall, dass sie auch kontinuierlichen Spielaufbau gehabt haben und da haben sie es auch überladen dann eben mit diesem 3-4-3, Flügel doppelt besetzt, ist schwierig für den Außenverteidiger. Innenverteidiger kann nicht raus, ja, und wenn wir vorne anlaufen, dann bietet sich der Raum da an. Und das haben sie gut gemacht und da sind sie auch zwei, dreimal zu richtig gefährlichen Situationen gekommen. Und deswegen, noch einmal, war ich halt überrascht, dass du eben diese Doppel-Sechs halt dann gespielt hast.
Ich war nämlich persönlich auch überrascht über die Grundformation, auch an Leimer hinter Kalajdzic. Warum war ich eigentlich überrascht? War auch, weil man gedacht hat, das Tunesien-Spiel hat doch aufgezeigt, vor allem in der ersten Spielhälfte, dass das nicht alles so rund läuft. Und der Teamchef hat ja nach dem Spiel gesagt, das war sozusagen eine gute Erkenntnis, weil dann in der zweiten Hälfte natürlich auch Spieler dabei waren, die aufgezeigt haben. Jetzt könnte man sagen, die Spiele, die aufgezeigt haben, der Einzige, den er gebraucht hat, war eigentlich der Kalajdzic. Ne? Ist er auch heute wieder eines Besseren belehrt worden, weil er dann eben in der zweiten Spielhälfte mit Spielern, wie du auch schon angesprochen hast, Vanacuk, Uemeka, letztlich dadurch auch mit Danso auch eine gewisse, ich sage mal, Stabilität einerseits gekommen ist und auch letztlich war dann Österreich auch vor allem in den letzten 25 Minuten dann doch tonangebend, ja, und bestimmend.
Ja, das ist jetzt, also in erster Linie bin ich froh, wenn man das vergleicht mit den Jahren davor ja auch, was für eine Qualität wir nachschießen können. Mhm. Also, und prinzipiell ist ja die Frage generell, jetzt hast du diese Qualifikation gespielt, die Spieler sind verdienstvoll, wie fängst du wirklich an? Fängst du an und sagst, okay, ich kann nachlegen, ich schieße nach mit einer Qualität, wo jeder weiß, was du dann bekommst, oder fängst du andersrum und sagst, du willst hinten raus mehr Erfahrung reinbringen, ne? Mit Marco dann, der reingekommen ist, oder mit anderen Spielern. Das ist halt das, diese Entscheidung, die musst du als Trainer sehr wohl immer abwägen. Und das war ja auch die Diskussion vor dem Spiel, die hier auch im Podcast geführt wurde, wo Peter Backwold ja auch hier war, für was sich der Teamchef entscheiden wird. Er hat sich für die Variante entschieden, dass du nachlegen kannst und hat ihm dann im Endeffekt, ja, hat er auch den Sieg dann im Endeffekt auch gebracht. Also von dem her kannst du ja dann auch sagen, positiv, alles richtig gemacht, ja. Und ich bin froh darum, dass wir die Spieler haben, wo du nachlegen kannst. Auch ein Patrick Wimmer, der reingekommen ist, der halt dann nochmal richtig Druck gemerkt hast. Unabhängig davon, dass du schon merkst, dass, also war ich auch ein bisschen verwundert dann nach 10-12 Minuten, wo eine große Aufnahme von ihm kam, dass er richtig dagestanden ist und gepumpt hat. Ja. Auch wieder so, na ja, er war halt dann auch aufgrund seiner Verletzung lange raus, der Rhythmus fehlt, aber trotzdem in den Phasen, wo er dann mit Tempo, mit Ball am Fuß die Tiefe wieder attackiert hat, das brauchst du halt einfach auch dann gegen eine Mannschaft wie Jordanien, die halt sehr tief verteidigt, aber trotzdem nach dem 2-1 trotzdem versucht hat, wieder nach vorne zu spielen und von dem her, ja, ich bin froh darum, dass wir die Spieler haben, dass wir das so nachlegen können und die Alternativen, die haben heute wieder super aufgezeigt. Also.
Blöd ist nur, wenn es schon 0-1 oder 0-2 steht. Mit dem Nachlegen.
Ja, trotzdem kannst du dann auch einen Rückstand aufholen.
Ja, 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 aber es wird schwierig.
Qualität. Natürlich wird es schwierig, aber das ist, das bringt der Fußball mit sich. Und wenn man jetzt den Vergleich wieder hernimmt mit anderen Nationen, die halt dann mit einem Unentschieden ins Turnier gestartet sind, wir sind trotzdem mit einem Sieg ins Turnier gestartet. Und trotz aller Schwierigkeiten, die uns Jordanien bereitet hat, also ich war trotzdem sehr happy über die Art und Weise, wie Fußball gespielt worden ist. Das nicht so, wie es heißt, die parken den Bus hinten, sondern die haben sehr, ja, diszipliniert gespielt hinten, aber auch diszipliniert nach vorne. Also du hast genau gesehen, das, was sie vorhaben, haben sie umgesetzt. Sie sind da zu ihren Möglichkeiten gekommen, haben ein super Tor auch erzielt. Und von dem her war es ein schönes Spiel anzusehen mit einem besseren Ende für Österreich.
Gerne noch, Martin, ein Wort zu Marko Arnautović persönlich. Welche Bedeutung dieses Tor und der Sieg auch für ihn persönlich deiner Meinung nach hat? Ich finde, und trotz des schon fortgeschrittenen Alters für einen Fußballer, dass er in diesen letzten Monaten mit Blick auf diese WM und die Bedeutung dieser WM hat noch einmal einen Reifeprozess durchgemacht hat. Zumindest habe ich den Eindruck, auch wenn ich mir heute das Interview nach dem Spiel wieder anhöre, wo er natürlich die persönliche Bedeutung hervorstreicht, aber auch eben das große Ganze.
Ja, die persönliche Bedeutung ist halt immer bei Torjäger, die willst du haben. Und das ist nun mal so, ist für sie halt dann auch wichtig, die Tore zu erzielen, weil deswegen sind sie ja auch die Torhüter. Und wir sollten froh sein, dass wir eben diese Spieler haben, diese Spielertypen ja auch haben. Aber so wie du es auch richtig sagst, dieser Reifeprozess, und das durchlebt man ja mit der Erfahrung, die man sammelt, mit Kindern, die man hat, die Familie, um die man sich kümmert. Und wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, nimmt man das ja alles mit und entwickelt sich weiter. Und ja, das ist Marco, wie er lebt und lebt, und hat sich maßlos auch drüber aufgeregt über das aberkannte Tor natürlich am Anfang, obwohl man auch sagen muss man auch zu Recht aberkannt, und der Schiedsrichter war top, also für mich die coolste Socke im ganzen Spiel. Ja. Unfassbar, mit einer Leichtigkeit, mit einer Gelassenheit, mit einem Lächeln dann teilweise auch auf den Lippen. Und das hat echt auch Spaß gemacht, heute den Schiedsrichter zu verfolgen, auch in der Art und Weise, in der Kommunikation, wie er rausgegangen ist und Thema abgehakt und sich gar nicht irgendwo irritieren hat lassen, auch von einem Marco, der da wild mit ihm geredet hat, auch gar nicht dann, andere hätte vielleicht auch dann schon gelb gegeben, weil es ja schon eine lange Phase dann auch war. Ja.
Hat er eben Nibel dann bekommen.
Und hat dann, ja, und hat dann Sabi zum Beispiel gekriegt, auch völlig zu Recht dann, ist unnötig für mein Empfinden, ja, ja, dass du da zum Torwart hinläufst und dann nochmal gestikulierst, und ist nicht notwendig.
Nein, unnötige, ja? Gelbe.
So. Ich weiß, warum du grinst, weil du gleich bei den deutschen Kollegen geschaut hast. Und da war die Einschätzung, was das Handspiel betrifft,
genau,
eine andere im Vergleich.
Okay. Ich wollte zwei Dinge sagen. Erstens, zumindest die Schiedsrichter, man merkt natürlich, dass das von Colina auch ausgegeben ist. Es wird viel mehr laufen gelassen. Ich glaube, das sieht man in den ersten Tagen. Sind harte Szenen dabei. Ich meine, das sind ja Top-Sportler, aber da wird viel, viel intensiver dazwischen gegangen in Österreich und in Deutschland, wenn man das einmal vergleichen kann. Das ist positiv. Manchmal ist es dann schon, finde ich, sehr extrem, wie gestern bei Frankreich-Senegal. Der Australier hat das mit Australian Football, glaube ich, verwechselt, weil der hat überhaupt nie mehr unterbrochen. Aber gut, und zu der Elfmeterszene, da gibt es dann tatsächlich innerhalb von Österreich, aber auch von internationalen Schiedsrichtern aus Deutschland sehr unterschiedliche Meinung. Denn wenn Arnautovic den Ball an die Hand bekommen hätte, dann brauchen wir nicht diskutieren, dann ist die Unmittelbarkeit gegeben, dann ist es automatisch ein Handspiel, ein strafbares, und dann ist es kein Tor. In dem Fall war es der Posch, das war sozusagen davor, und jetzt ist die große Frage, ist das eine absichtliche Handbewegung?
Unabhängig davon.
Ja, aber in dem Fall, weil es ja nicht die Unmittelbarkeit gegeben ist, weil es ja nicht der Torschütze war, sondern das quasi davor war, ist jetzt diese Frage zu klären, aus meiner Sicht oder auch aus der Sicht der deutschen Schiedsrichter, die da gemeint haben, also da kann man jetzt trefflich drüber diskutieren, ob es ein klares, strafbares Handspiel ist oder nicht. Ich finde es nur interessant, dass es überhaupt eben so auch gesehen werden kann, dass man eben sagt, es war eigentlich der Arm relativ angelegt und das muss man nicht unbedingt geben. Und jetzt kommt, genau, und jetzt kommt ja eigentlich der Punkt. Der Schiedsrichter hat ja zunächst abgewartet und der Videoschiedsrichter aus Ägypten hat sich gemeldet. Die Frage ist ja dann immer, muss er sich melden? Ne? Also ich wollte nur sagen, es ist offensichtlich nicht ganz so klar, wie es vielleicht für viele und für mich zunächst auch klar war, dass der Ball an der Hand war, und dann ist es eigentlich, ja, sonst wäre der Ball nie zum Arnautovic gekommen.
Ja, aber
dann
Sie, haben okay. Sie haben ja die Schiedsrichterkamera eingeblendet, ja, da war es für mich nicht so ersichtlich, ja. Ja, dass da, also der Blick vom Schiedsrichter, wenn er es nicht gleich sieht, deswegen fand ich es gut, dass der VAR eingegriffen hat, für das ist er ja auch da, der gesagt hat, du, schau dir das nochmal an, ich habe das wahrgenommen, schau nochmal drauf, so. Und ich bin ja ein Freund davon für Klarheit. Und es ist ja eigentlich auch klar geregelt, weil du sagst unmittelbar, ja, wenn die Hand nicht da ist, dann geht der Ball hier hinten raus und dann kommt es gar nicht zur Torschance oder zum Torschuss von Marco. Durch das, dass die Hand aber hier ist und der Ball von der Hand zu ihm springt und der zum Abschluss kommt.
Da, Martin.
Ja, nee, aber...
Ja. Also die zwei Hände haben...
Ja, sicher, ist sowieso da, aber in der Situation dann, wenn der Ball dann eben...
Aber ich weiß, was
sagt mir die Regel auch, sobald der Ball an den Arm geht, unabhängig davon, ob er von einem Körperteil an den Arm prallt und es folgt dann daraus ein Tor, dann ist es strafbar und ist es abzupfeifen. Und dann ist es für mich auch klar, so... Und die Klarheit hätte ich ja auch dann gerne in anderen Situationen, wenn es Richtung Elfmeter dann geht mit strafbaren Hand dann. Da wird dann zu viel herumdiskutiert. Naja, war es zu weit abgestreckt, war es jetzt absichtlich, nicht? Dann sage ich auch, jedes Handspiel im Strafraum abpfeifen, geht der Ball Richtung Tor, Elfmeter, geht der Ball irgendwo anders hin, indirekter Freistoß und fertig. Und jeder...
Das heißt, es war auch für dich ein korrekter Elfmeter.
Absolut.
Ja, ich glaube, das sind wir uns einer Meinung.
So. Und deswegen, aber mich hat es halt, klar... Marco regt sich drüber auf, weil es für ihn wieder ein Tor gewesen wäre.
Und hat ja noch gewusst, dass er später dann doch noch
trifft. Ja, Gott sei Dank hat er getroffen. Ne?
Und damit einmal mehr Toni Polster ablöst, was den ältesten Torschützen bei einer WM betrifft. Wer war für dich Spieler des Spiels aus österreichischer Sicht?
Aus österreichischer Sicht Spieler des Spiels? Ich könnte sagen, das ist jetzt vielleicht überraschend, Alex Schlager, der in der ersten Spielhälfte in einer Phase, wo Österreich hätte in Rückstand geraten können oder auch den Ausgleich erzielt bekommen hätte können, einfach zur Stelle war. Und es ist ja oft in einem Spiel undankbar, wenn du wenig zum Anfang zu tun hast, wenig Schüsse aufs Tor, aber er war da. Und ich finde, dass der eigentlich ganz wichtig war. Natürlich haben wir auch schon gesprochen, einige Spieler, die auch eingewechselt worden sind. Ich finde, der Rest war solide, gut. Bleibt bei Schlager. Also Alex Schlager, es gibt ja zwei Schlager, nicht nur zwei Martins.
Bin ich völlig d'accord, also in der Phase auch, wo er zwei Big Saves hat, um bei den Amerikanern zu bleiben mit der Sprache, bin ich völlig dabei, also hat er richtig gut gehalten und auch bei langen Bällen oder war er immer präsent und gut mitgespielt und auch dann, wenn kein Risiko notwendig war, auch ganz klar die Bälle dann halt lang gespielt. Und das, was ich mir halt dann auch in so Situationen von einem fahrenden Spieler dann auch erwarte und von einem Torwart, der halt dann auch die Bälle halten sollte und muss. Ja.
Und es sei ihm vergönnt, nachdem er auf Klubebene einige schwere Jahre hinter sich hat. Kann man das so sagen?
Vielleicht oder holt er jetzt seinen ersten Titel, oder?
Ja.
Aber mit der Nationalmannschaft, wenn schon mit dem Club nicht funktioniert.
Aber wisst ihr, wer wurde prämiert zum Spieler des Spiels? Gibt es ja immer
dieses. Das ist eine gute Frage, weiß ich jetzt leider nicht.
Ich habe es nicht mehr damit, weil ich war dann schon im Auto. Ich habe es nicht mehr mit.
Meistens sind sie dann die Torschützen oder,
ja,
oder so.
Aber nicht aus unserem Team, sondern aus dem jordanischen Team.
Ah, okay.
Genau, so war es nämlich. Dann wollen wir vielleicht weiter denken, was es für Erkenntnisse aus diesem Spiel gibt jetzt für das Folgende und ob das überhaupt irgendeinen Einfluss hat, weil natürlich der Gegner mit dem Weltmeister, Martin, mit Argentinien ein ganz ein anderer ist als der heutige.
Ja, die 3-0 gewonnen haben, dreimal Messi getroffen hat und die ganz andere Hausnummer werden, wird aber auch, glaube ich, oder definitiv ein ganz anderes Spiel werden, wird uns vielleicht ein dicken mehr in die Karten spielen, mit der Art und Weise, wie wir eben auch spielen. Deswegen, ja, also wird spannend sein, wie sie adaptieren, muss man jetzt auch wieder abwarten, was die Verletzten betrifft, ob es wirklich so schlimm ist. Da müssen sie ein Stück weit umbauen. Aber die jetzt wieder reingekommen sind, also warum nicht dann auch von Anfang an? Also von der Herangehensweise wird sich die Spielanlage nicht großartig ändern. Auch weil es, ich glaube, der Johannes hat es gesagt, dass im Pressing das nicht so gut funktioniert hat. Ich fand, die Balleroberung war nicht so gut, weil es überspielt worden ist. Aber trotzdem, im Spielaufbau waren schon einige Momente da, wo man halt dann den Spielfluss vom Gegner unterbunden hat. Argentinien, glaube ich, von der Spielanlage her, von den Möglichkeiten her, wie sie Fußball spielen, da musst du schon eine höhere Intensität fahren wie heute, weil sonst kriegst du da richtig, richtig Schwierigkeiten. Ne? Aber wie gesagt, vielleicht, es wird uns wahrscheinlich besser liegen wie jetzt das heutige Spiel.
Ja, das haben ja auch viele Experten gleich danach gesagt. Andi Herzog, der für die Kollegen vor Ort ist, hat auch sofort gemeint, er hat nicht gesagt, es wird einfacher, das war jetzt nicht der Wortlaut, aber es liegt uns vielleicht mehr, weil unsere Mannschaft dann mehr die Stärken ausspielen kann.
Ja, Kompliment an Andi, tut den Kollegen gut und hat das auch so gesagt. Insofern ist es natürlich ein anderes Spiel, brauchen wir überhaupt nicht reden. Es ist nicht vergleichbar, wird auch der Ballbesitz ein anderer sein und Österreich muss trotzdem, glaube ich, das ist die Erkenntnis auch heute wieder, die Defensive muss einfach kompakter, stabiler sein, denn Argentinien wird diese Chancen, die Jordanien gehabt hat, nutzen und dann ist es halt verdammt schwierig, auch etwas mitzunehmen. Das ist etwas, was unbedingt passieren muss. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, heute war auch interessant, dass das 1-0 ja eigentlich für Österreich entstanden ist aus Ballbesitz. Ne? War ja hervorragend gespielt, auch wie Schmidt sich schon eingebunden hat mit Schlager zunächst im Spielaufbau. Also es war eigentlich kein typisches Österreich-Tor, wo man so oft gesagt hat, Österreich ist in der Balleroberung und dann im schnellen Umschalten stark. Man hat das auch gesehen, welche Qualität auch spielerisch in dieser Mannschaft ist. Und das 1-0, finde ich, war ein Musterbeispiel, weil abgesehen vom Abschluss, Traumtor von Romano Schmidt, aber für den es mich besonders freut, weil er ja oft unter dem Radar ist im Vergleich zu vielen Mitspielern. Aber insgesamt hat man auch gesehen, was Österreich im Stand ist mit Ballbesitz. Und ich glaube, das war auch wichtig zu sehen, dass man eben auch mit dem Ball Gegner deutlich auch unter Druck setzen kann. Und ich nehme mal an, das ist zwar gegen Argentinien anders, aber es kommt ja noch ein Spiel gegen Algerien und da wird man vielleicht dann auch eben in solchen Situationen sein. Das heißt, ich glaube, man muss bei der Defensive vor allem ansetzen, dass man weniger zulässt, ne?
Ja, Defensive fängt halt mit Kompaktheit an, aber eins noch ganz kurz zu Romano Schmidt. Also das Tor habe ich schon gesehen, das wurde auf der, ich glaube, in einem Reel von der offiziellen ÖFB-Seite veröffentlicht, wo sie das im Training geübt haben und genau das Tor hat er da auch schon gemacht. Also der hat sich gut darauf vorbereitet aufs Spiel, er wusste, dass die Szene kommen wird wahrscheinlich heute. War fast wirklich 1:1, schaut euch das an, aus dem Training. Und deswegen, für mich freut es auch für ihn, dass er das ein super schönes Tor gemacht hat. Und zurück zu deiner Frage, die ich jetzt komplett vergessen habe. Kompakt, ja. Defensive. Defensivverhalten fängt halt auch mit Kompaktheit an. Ja, das heißt, wenn du natürlich, so wie es heute war, sehr der Block weit nach vorne ist, weil der Gegner halt auch mal am 16er oder 20 Meter steht, darfst du halt dann nicht dahingehend verfallen, dass du zu weit hinten hängst und die Abstände zwischen den Linien zu groß sind, sondern da auch Kompaktheit und auch, es ist nicht verboten im Fußball, ein taktisches Foul zu machen. So wie es beim Gegentor dann leider passiert ist, glaube ich, sind wir zu lange und haben uns zu lange fallen gelassen, sind zu spät wieder ins nach vorne verteidigen gekommen und dann ist der Gegner im Strafraum drin, dann bist du eh teilweise nur noch Passagier, weil dann kannst du nicht mehr so aggressiv verteidigen, sondern kannst hauptsächlich nur mehr ins Blocken kommen und das ist schon etwas, wo, so wie du es richtig sagst, wo du halt frühzeitig eben unterbinden durch taktischen Foul, Abstände verringern, Gegner auf die Seite drücken und dass du da halt besser ins Verteidigen kommst. Und wenn du denen die Möglichkeiten oder die Räume natürlich so eine Mannschaft wie Argentinien dann anbietest, dann wirst du natürlich da gröbere Probleme bekommen. Ja.
Mir ist auch noch aufgefallen, ein bisschen zwischendurch die Körpersprache von Marcel Sabitzer. Ist dir das auch aufgefallen? War zwischendurch, wie soll ich sagen, gestikulierend, manchmal auch ein bisschen frustrierend in der zweiten Spielhälfte. Ist dir das überhaupt so ein wenig, ja.
Du meinst jetzt negativ aufgefallen,
ja,
oder?
Ja, genau, genau.
Ja, es ist halt immer eine Frage, generell ist man mit sich selbst unzufrieden, mit der Situation oder generell, wie sich die Mannschaft verhält. Ne? Also das müsste man ihn fragen, was er damit meint, dass viele tragen ja das nach außen, andere tragen das halt wieder nach innen. Es darf halt nicht zum Problem werden in der Mannschaft, ja? Wenn das Mitspieler sehen und aufnehmen. Also, aber eigentlich hatte ich bisher immer den Eindruck, dass die Spieler untereinander sehr gut können, sich top verstehen, dass es sehr familiär und auch klar zugeht, was die Ansprachen betrifft, was die Hierarchien betrifft. Aber ich sehe da jetzt, würde jetzt da nichts Negatives reininterpretieren. So, ja.
Generell muss man, glaube ich, sagen, wenn man auch gesehen hat, nach dem Tor von Romano Schmidt, der erste Weg sofort zur Bank, ja. Die ganze Bank hat sich gefallen, sofort der Fokus auf Christoph Baumgartner und die Worte, wo ist der Baumi, das ist für dich. Also da, glaube ich, hat man schon gesehen, dass dieser Zusammenhalt, den wir ja eh schon seit Wochen ansprechen, ja, da durchaus gegeben ist. Jetzt müssen wir, glaube ich, Martin, 4 Tage vor dem nächsten Spiel, das findet ja am Montag dann statt, am Abend unserer Zeit, nicht über die Startelf philosophieren, das wird dann in den nächsten Tagen sein. Aber hältst du es mit Martin S., der meint, es wäre vielleicht eine Überlegung, was die Elf betrifft, die beginnt, dass man eben die heute gekommen sind, die dann Schwung und auch Kreativität und auch Kompaktheit zum Teil reingebracht haben, von Beginn an spielen lässt?
Ehrlich gesagt habe ich schon gedacht, dass es heute soweit ist, denn das Tunesien-Spiel hat ja gezeigt, dass es vielleicht frische Impulse benötigt. Jetzt ist es heute ein zweites Mal so gekommen. Der Punkt ist nur, es ist jetzt ein anderer Gegner, ja, und es ist eben nicht ein Gegner, wo du, so wie im Testspiel Tunesien, auch jetzt im ersten WM-Spiel gegen Jordanien, mehr Ballbesitz hast. Davon ist ja nicht auszugehen gegen Argentinien. Deswegen ist die Frage, ob es da großartige Veränderungen geben wird. Ich glaube aber, dass es im Moment, hat man zum Beispiel den Eindruck, dass der ein oder andere Spieler, der jetzt immer kommt, auch vielleicht mehr Sicherheit hat am Ball. Und das ist für die Mannschaft wichtig gewesen. Also ein Warner hat heute dieser Mannschaft dann einfach gut getan. Punkt. Ja, ist natürlich schwierig, ja. Wenn Danzol von Beginn an spielen so mit Linhardt, wo spielt Alaba, könnte ich jetzt sagen. Also es ist natürlich nicht einfach. Arnautovic hat jetzt ein Tor erzielt, war beim zweiten Tor entscheidend beteiligt, ja, und eines wurde aberkannt. Also das heißt, es ist nicht einfach, da die richtige Mischung zu finden und auch zu wissen, wo setzt man an, wo kann man dann im Laufe des Spiels noch nachsetzen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es eben einige Spieler gibt, und der Martin hat es ja gesagt, die mindestens dieses Niveau haben, den Level haben und die natürlich dadurch helfen können. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Glückssache, um vielleicht ein Bauchgefühl zu haben, wer passt heute besser, um erfolgreich zu sein.
Zustimmendes Nicken.
Zustimmendes Nicken, ja, und für das, also im Clubfußball würde man sagen, für das hat man die Spieler ja auch eingekauft, ne? Einen Havanna, einen Chukwuemeka. Wir wissen ja, was sie...
Sag mal, in diesem Fall hat man sie überzeugt.
Genau, so. Genau. Man weiß ja, was sie haben, und das hat man heute, für Qualität haben, das hat man heute auch wieder gesehen, und wie wichtig das dann auch ist für eine Mannschaft. Und es ist immer, das Wichtigste ist immer für, spreche ich aus eigener Erfahrung als Spieler, diese Klarheit von einem Trainer zu bekommen. Was ist meine Rolle jetzt? Was ist meine Aufgabe? Warum komme ich von der Bank oder warum beginne ich von vornherein? Ja? Und umso klarer das kommuniziert ist, umso mehr kann man damit umgehen. Umso mehr du herumwurschtelst und irgendwas, dann tust du dir keine, umso schwieriger wird es dann natürlich auch für den Spieler. Und vielleicht auch dieser Ticken ist dann auch dann entscheidend dafür. Auf dem Platz, man redet dann zwar immer, ja, die Spieler geben 100%, ja, es will jeder, aber dieser eine Satz vielleicht, den dir der Trainer dann noch mitgibt, ist dieser eine Prozent noch, der dich nach oben noch hieft, oder der eine Prozent, der dich vielleicht in einer gewissen Situation halt fehlt. Und ich habe schon ehrlich gesagt das Gefühl, dass bisher die Kommunikation im Team mit dem Trainer, dass da jeder weiß, was seine Aufgabe, was seine Rolle ist, und jeder das auch annimmt. Ich glaube nicht, so wie wir das jetzt hier diskutieren mit der Startformation, dass das intern in der Mannschaft irgendwo ein Thema ist.
Glaubst du, dass es Ralf Rangnick wieder so früh kommuniziert, wie er es jetzt getan hat im Übrigen? Da hat er am Samstag Bescheid gegeben, so meinte er.
Ich denke, sobald klar ist, wie es jetzt ausschaut mit den angeschlagenen Spielern und wenn wir es richtig verfolgt haben, ist morgen ein Freitag. Nee, wann ist ein Freitag? Morgen. Ja. Wir sind ja noch, die sind noch in der Zeit. Nee, das passt ja.
Jetzt auch schon.
Also morgen dann wird dann ein freier Tag dann sein. Und wenn klar ist, wer fit ist, wie es ausschaut, dann spricht ja auch nichts dagegen, dann zu sagen, die kennen Argentinien, die haben jetzt das erste Spiel gesehen, sie wissen, was auf die Mannschaft zukommt, sie werden sich Gedanken machen, so wie es der Martin vorhin auch gesagt hat, wer passt vielleicht besser zu dem oder zu dem Spielertypen, und die werden das, davon gehe ich aus, so wie es bisher der Eindruck war, ganz klar auch wieder so kommunizieren, dass jeder Spieler weiß, wie er dran ist und sich dann dementsprechend vorbereiten kann.
Du wünschst dir ein bisschen mehr Intensität auf alle Fälle, oder? Aber das habe ich vorher vernommen, ne?
Ja, das auf alle Fälle. Sonst wird es schwieriger auch, und ist auch ein klarer Prozess dann natürlich auch, wenn du das nicht schaffst und so wie es heute dann auch war und der Gegner seine Nadelstiche setzt, ist völlig normal im Kopf auch dann drin, dass du ein Stück weit diesen Mut auch nicht mehr hast, diese Lücken zu schließen, nach vorne zu verteidigen, weil du ja diesen Aha-Moment gehabt hast, und dann hast du halt ein Stück weit diese, ich möchte nicht sagen Unsicherheit, aber diese Klarheit dann nicht mehr, wo du dann wirklich mal eher sagst, okay, nee, da bleibe ich jetzt mal die 2 Meter, die Distanz schaffe ich mir, um dann eben den Raum dahinter zu sichern, ist aber der falsche Gedanke, weil die restlichen Spieler eben nach vorne verteidigen, und dann hast du diese Lücken. Und die Qualität hat halt Argentinien dann, dass sie dann nicht den Ball hinter dir reinspielt, sondern die spielen vor der Kette, die drehen auf, und dann hast du auch wieder ein Thema. Ne? Und deswegen,
ja. Glaubst du, dass neben diesen taktischen Ansätzen, und wie gesagt, man kann davon ausgehen, dass Argentinien alle Einzelteile zerlegt wurde, was die taktische Analyse betrifft, hauptsächlich auch der Kopf ein Thema sein wird? Und ich frage das deswegen, zum einen mit das größte Stadion der Dallas Cowboys, weit über 80.000 passen rein, und jetzt kann man natürlich sagen, man kann den Ansatz haben, dass man jede Mannschaft schlagen kann. Trotzdem, es ist der amtierende Weltmeister, und dann steht halt auf einmal Lionel Messi vor dir.
Ja, wie sagt die haben immer, Fußball ist ausschließlich ein Kopfsport. Und es ist auch in der Tat so, auch heute wieder, weil der Martin am Beginn gesagt hat und auch David Alaba, die Nervosität, man könnte sagen, warum hat David Alaba oder der Rest einen Grund, nervös zu sein, wo die überall schon gespielt haben, was die schon gewonnen haben, unter welchen Bedingungen die gespielt haben, aber weil es im Kopf eine Weltmeisterschaft ist. Jetzt könnte man sagen, weil sonst würde man sagen, Österreich gegen Jordanien, ja, da spielen wir halt nicht so ungefähr, wenn das jetzt ein Testspiel wäre. Nein, es ist eben ein anderes Niveau, eine andere Ebene im Sinne von, weil es eben eine WM ist und es spielt sich alles im Kopf ab. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wie du da, und da sitzt jemand, der auch auf allerhöchstem Niveau gespielt hat, wie du damit umgehst und wie du das wahrscheinlich so verdrängen kannst, dass du deine Stärken ganz einfach dann in den Füßen auf den Platz bringst. Ne? Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja, das mit dem Kopf, das der eine, für den einen ist das wirklich nochmal ein Push, also der setzt nochmal extra Kräfte frei, aber für den anderen ist es halt auch ein Stück weit vielleicht ein bisschen mehr Belastung, auch die Verantwortung zu tragen, weil es eine Weltmeisterschaft ist und die Erwartungshaltung ist da. Die Erwartungshaltung nicht nur von außen, sondern an sich selbst, bei so einem Turnier dabei zu sein und diese Rolle, die man hat, dieser Verantwortung bewusst zu sein, das wirkt ja auch wieder auf einem selber, ja, um Sicherheit zu geben für die Mannschaft, was David zum Beispiel betrifft, ja auch, oder die Führungsspieler im Team, vorne wegzugehen, ja, und das macht schon was mit den Spielern auf dem Platz. Es sind ja nach wie vor sind das alles Menschen und lebt ja in einer Gefühlswelt mit Emotionen. Und wie gesagt, da ist jeder ein Stück weit für sich selber dann verantwortlich, wie er das eben im Endeffekt ja auch nutzen kann. Zum Thema, anderes Thema noch, ja, Fußball ist ein Kopfsport, die Tore werden aber trotzdem größtenteils noch mit dem Fuß erzielt, nicht nur mit dem Kopf. Ne? Der Kopf spielt schon eine entscheidende Rolle, was Spielsituationen betrifft. Aber ja, das ist einfach ist ein Fakt. Und wenn du mit dem Kopf nicht klar bist, nicht bei der Sache bist, und dann wird dir der Gegner eben ein Stück weit voraus sein. Ja.
Welche Bedeutung so ein großes Ereignis auch für die ganz Großen hat, hat auch Lionel Messi heute Nacht gezeigt. Hattrick geliefert, du hast es schon gesagt, quasi Algerien allein 3-0 besiegt, geweint nach dem ersten Tor. Zwar gemeint aus persönlichen Gründen, jetzt nicht aus fußballtechnischen Gründen, aber dennoch, auch für ihn ist er ein Wettkampf gegen die Zeit gewesen, dass er überhaupt fit geworden ist.
So ist es. Und jetzt hat er 16 Tore wie Miro Klose.
Genau, gleich gezogen.
Und wenn das der Ronaldo gesehen hat, der muss auch geweint haben.
Ja.
der wird ja heute wahrscheinlich zurückschlagen und Mbappé hat ja auch schon zweimal getroffen.
Also du sprichst das an. Ne? Ja. Ich habe gestern dann noch Frankreich geguckt und erste Halbzeit war ja nicht so prickelnd, aber wie du dann gesehen hast in der zweiten Halbzeit, wie die nochmal zugelegt haben, auch mit was für einem Tempo, und Mbappé seine Tore macht, Messi macht seine Tore wieder, ja. Olise, ja. Ein Haaland hat auch seine zwei Tore jetzt auch, also die Torjäger. Unser Marco hat getroffen jetzt, ja. Unser Torjäger. Also da siehst du schon bei dem Turnier eben die Qualitäten, die die Jungs halt dann auch haben, auch in so eine...
Harry Kane kommt erst ins Turnier.
Heute gegen Kroatien.
Genau.
Da freue ich mich auch extrem auf dieses Spiel. Also es sind schon ein paar coole Spiele dabei, aber halt auch bei der ein oder anderen Mannschaft, wo du halt sagst, oder schon so ein bisschen ist, okay, haben die jetzt schon Punkte liegen gelassen und die haben schon ein bisschen zu knabbern. Also deswegen... freuen wir uns auf die ganze
Aber das Spiele. Wollte ich nur sagen, weil die Franzosen haben ja auch Schwierigkeiten gehabt. Ich meine, es ist Senegal, muss man sagen, ist natürlich eine außerordentlich gute Mannschaft. Ja. Aber man hat dann gesehen, was in der zweiten Hälfte möglich ist. Aber wenn du eben siehst, Spanien, gibt es noch, welche Mannschaft hat auch in der ersten Hälfte große Probleme gehabt und ist dann in der zweiten...
Brasilien gegen Marokko.
Brasilien-Marokko.
Ja, also, hergespielt
teilweise. Marokko muss das zweite Tor schießen, dann schießt Brasilien aus, kann froh sein, dass sie nicht verlieren. Ja. Das heißt, du siehst dann schon, wie schwierig es ist, und insofern, das muss man noch einmal sagen, bei all dem, was wir jetzt auch über die österreichische Nationalmannschaft gemacht haben. Es sind drei Punkte,
ja,
und das ist das Allerwichtigste, und das sieht man dann trotzdem eben, dass man erst einmal gewinnen muss. Ja? Aber man sieht eben auch, dass es Themen gibt, die man eben dann hoffentlich auch besser machen wird. Aber eben auch die ganz großen Nationen haben ihre Probleme, auch natürlich, weil die Saison für viele Spieler schon enorm lang ist und das ist dann für manche schon das 70. Pflichtspiel und dann wird es halt auch manchmal ein bisschen schwieriger.
Ich hätte dann von euch beiden gerne noch einen Tipp, wer der Top-Torjäger wird. Davor noch zu Harry Kane eine Frage, weil du ihn erwähnt hast und weil eben England heute auch ins Turnier einsteigt. Von diesen großen Nationen, von den Titelfavoriten auch, das ist die Mannschaft, wo du vielleicht die größten Gefahren und Probleme siehst, was die Abhängigkeit betrifft von diesem einem Spieler?
Bei England jetzt? Nein, eher nicht.
Ist das ein Thema für dich?
Nein, gar kein Thema für mich. Ich bin generell komplett... ja, wie soll ich sagen? Erwartungshaltung null bei England, weil ich überhaupt kein Gefühl aktuell für die Mannschaft habe, so wie Tuchel jetzt die Mannschaft einberufen hat. Überhaupt kein Gefühl jetzt für die Mannschaft. Also deswegen freue ich mich auch heute auf das Spiel. wie sie es anlegen werden, wie sie spielen werden, weil bei der letzten Veranstaltung war es sehr bieder, was England geboten hat. Also auch da hat ja auch Harry Kane gespielt, aber es war einfach bieder, es war langweilig. Und deswegen bin ich mal jetzt gespannt, eben wie sie jetzt in dem Turnier agieren werden. Harry Kane ist dafür bekannt, viele Tore zu machen. Und ich weiß aber jetzt nicht, ob sie wirklich jetzt so abhängig dann von ihm sein werden, weil ich aktuell, ehrlich gesagt, überhaupt kein Gefühl habe für die Mannschaft, wie sie bei den anderen Nationen schon, aber da ehrlich gar nichts.
Spürst du was?
Bei Harry Kane? Also ich... Ja, meistens schafft das ja. Also momentan ist er schon in einer außerordentlichen Form. Ich traue den Engländern doch einiges zu. Es ist ja momentan noch sehr schwierig, weil der Turnierbaum ja noch völlig alles Mögliche zulässt, wer dann gegen wann in der K.O.-Phase spielt. Insofern ist es nicht ganz, außer man wird Erster, Zweiter, dann weiß man. Aber wenn du Dritter wirst, dann ist es schon schwieriger.
Auf das schaust du ja nicht. Nein, aber Weltmeister ich will werden willst, sagen, dann ja, musst du sowieso jeden schlagen.
Das ist allerdings richtig. Den Satz, da kannst du was reinwerfen.
Ja, na, klar, so schnell, ich weiß nachher was rein.
Aber also ich traue den Engländern schon was zu, aber ich bin trotzdem dann der Meinung, dass es zwei, drei Nationen gibt, die besser sind. Und um deine Frage gleich vorwegzunehmen, zum Beispiel Frankreich. Und deshalb glaube ich auch, dass der Torschützenkönig aus Frankreich kommen wird, obwohl ich Erling Haaland das wünschen würde. Aber ich glaube, es wird mit Norwegen dann trotzdem irgendwann eine Endstation sein. Und deswegen geht es nicht aus, außer er schießt halt jetzt schon den nächsten, weil die Gruppe auch nicht so einfach ist, in der er ist, dass er die nächsten zwei Spielen auch noch oder die nächsten drei Spielen auch noch 5, 6 Tore schießt.
Du hast deinen Top-Torjäger noch nicht.
Top-Torjäger?
Ja, kundgetan.
Also Mbappé.
Davon bin ich ausgegangen. Wie sieht es bei dir aus?
Also mit Top-Torjäger gehe ich d'accord mit dem Martin. Ich glaube auch, dass Mbappé, so wie die Mannschaft spielt, und er hätte auch gegen Senegal noch ein Tor mehr schießen können, dass er da seine Möglichkeiten vorfinden wird und da auch das dann auch das Momentum nutzen wird. Und ich würde mir mehr wünschen, so wie es das Spiel gelaufen ist, erste Halbzeit sehr abwartend, abtastend und dann auf zweite Halbzeit auf einmal Knoten gelöst und sagen wir mal so dieses lass die Spieler von der Leine würde ich mir viel, viel mehr wünschen, wie diesen ganzen taktischen Konzepte, die überall drüber gestülpt werden und so ein bisschen für mein Empfinden die Spieler vielleicht ein Stück weit zu sehr ins Nachdenken bringen und einengen. Und so wie die zweite Halbzeit war, Frankreich gegen Senegal, das war wirklich super anzuschauen und das würde ich mir auch von der einen oder anderen Mannschaft mehr wünschen. Lass die Spieler von der Leine, lass sie zocken, lass sie Fußball spielen und wir draußen genießen die Spiele.
Also diese außerordentliche Qualität, die Frankreich in der Offensive hat, ist natürlich ein Genuss zuzusehen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich kann da nur zitieren Thomas Müller, der gesagt hat, Mbappé, den sieht er so gern, wenn die Mannschaft stabil ist und Mbappé nicht für die Stabilität zuständig ist. Damit finde ich, hat er sehr schön ausgedrückt, weil er gemeint hat, also er ist wirklich ein Freigeist, aber dafür wird er halt dann von Olise, von Dembélé, von wer auch immer dabei ist, bedient und kann halt natürlich dann seine Schnelligkeit und seine Torgefahr auch in Tore ummünzen. Deswegen ist es schon, also es gilt, glaube ich, Frankreich zu schlagen, um Weltmeister zu werden. Das ist zumindest mein Eindruck bisher, auch wenn noch nicht alle gespielt haben.
Ja, also ich habe, also es folgen ja noch Spiele heute wie England gegen Kroatien, auf das freue ich mich auch. Deine Frage war schon, für mich England nach wie vor nicht so richtig greifbar. Kroatien kennen wir, wie sie spielen und macht auch immer wieder Spaß. Und ansonsten Favoriten für die Weltmeisterschaft, glaube ich, ist für das ist noch ganz, ganz viel zu früh. Also da, ich glaube, die einen oder anderen sind gerade mal so im Aufwärmmodus, wenn man so die ersten Spiele verfolgt hat. Da wird schon noch was kommen, gehe ich davon aus. Und deswegen, also jetzt alles in der Gruppenphase, glaube ich, so ein bisschen vorgeplänkelt und hat auch die letzten Weltmeisterschaften gezeigt, dass dann erst wirklich dann sobald es in den Ausscheidungsmodus geht, dass sich dann wirklich herauskristallisieren wird. Und diese taktischen Spielchen mit, ja, wer man Dritter, um dann da zu spielen, wer man Zweiter und so, das ist, also auf das schaust du ja nicht. Also.
Weil das spielerische Niveau jetzt da schon mehrfach angesprochen wurde in diesen letzten beiden Antworten und wir haben doch aus gestern im Podcast schon ein bisschen diskutiert, siehst du da auch noch viel Luft nach oben?
Naja, also die Frage ist, was man möchte. Ja, ich finde, es ist alles dabei und es ist auch das Schöne am Fußball, dass man auch als Underdog mit Möglichkeiten, die die anderen nicht haben, eben es schaffen kann, zu überraschen und zu gewinnen. Und ich finde, das unterscheidet ja zum Beispiel den Fußball vom Basketball oder von anderen Sportarten, wo einfach dann sich am Ende doch immer die Besseren durchsetzen. Ich glaube ganz einfach, dass wir Spiele erleben werden, die spektakulär werden, je nachdem, wie auch der Spielverlauf ist, frühe Führung, dann lösen sich die taktischen Zwänge. Und zum anderen muss man sagen, es ist ein Großereignis, wo es darum geht, zu gewinnen. Und zu gewinnen heißt halt manchmal auch, dass man in erster Linie schaut, dass die Null steht. Da zuckt es den Martin schon.
Genau,
aber für mich ist das nachvollziehbar, dass man natürlich sagt, ich kann jetzt nicht nur da, damit wir uns alle freuen, da wird der Ball läuft und läuft und dann sind 400 Chancen, aber nur ein Tor und der Gegner schießt aus dem Konter 3 Tore. Ich wollte nur sagen, dadurch ist natürlich manchmal auch logisch und nachvollziehbar, dass eine gewisse Grundsicherheit und vielleicht auch eben nicht einfach die Leine los, so wie du das vorhin formuliert hast, dass die erste Schlagzeile in der Besprechung ist vor dem Match.
Warum nicht? Das wäre mal ein super Matchplan.
Ja,
lass die Leine los und auf geht's. Aber
übernimmt du? Ja. Wer ist jetzt frei? Irgendwer ist ja frei jetzt. Wer hat verloren?
Tunesien.
Tunesien, na bitte.
Ja, die haben ja schon.
Die machen Leine los mit Tunesien.
Also, ist ja ein Unding. Also nicht böse sein jetzt. Nee. Auch und nach dem ersten Spiel ein Trainer raus. Also das ist ja mal wieder wie verrückt. Ja, wie verrückt das eigentlich mittlerweile ist. Also geht für mich ja gar nicht. Und aber ja. Nee, also ich stehe nach wie vor dazu. Es gibt ja diesen Spruch aus, auch suche ich eher die Chance als wie das Risiko. Ne? Also, oder habe ich Angst davor? Also das muss man abwägen, so wie du sagst, ja. Null kann ja auch stehen, wenn ich trotzdem...
Aber ich verstehe, Kap Verde, dass die jetzt nicht sagen, sie spinnen drauf los. Ne? Das ist, kann ich nachvollziehen.
Ist ja legitim, ja. Das, was man drin hat, aber nichtsdestotrotz geht es ja trotzdem... Es okay, heißt ja trotzdem, Fußball spielen...
Gegen Deutschland haben wir mitgespielt die ganze Zeit, obwohl sehr früh absehbar war, dass es wohl recht bitter und recht hoch werden wird.
Aber es heißt ja trotzdem Fußball spielen und nicht Fußball verhindern, oder? Also ich spreche ja eigentlich gegen meinen Arbeitsbereich von früher als Verteidiger. Trotzdem war es für mich als Verteidiger immer wichtig, dass wir Tore schießen. Und ich habe gerne auch selber als Verteidiger gerne Tore geschossen, weil es eigentlich um das geht beim Fußballspielen. Du willst, dass der Ball im Netz zappelt. Und du ärgerst dich halt natürlich als Verteidiger, wenn dir das nicht gelingt, das zu verhindern. Aber es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, indem ich sehr destruktiv spielen kann, um das zu verhindern, oder auch trotzdem Fußball spielen kann, um das zu verhindern. Es ist ja verschiedene Herangehensweise. Ich gebe dir schon recht, dass Mannschaften, die halt nicht von den Spielern die Möglichkeit haben, das Potenzial haben, hier den Hurra-Fußball zu spielen, dass die dann die andere Gangart wählen. Aber trotzdem hat man ja auch gesehen, ja, die haben dann gegen Deutschland zwar höher verloren, aber trotzdem, sie haben ein Tor geschossen und die Fans auf der Straße und die man eingeblendet haben, die waren stolz auf die Mannschaft, weil sie gegen Deutschland ein Tor geschossen haben. So. Und das nehmen sie auch als Erfolgserlebnis mit. Das bei einer WM, das ist ja der Anspruch von jedem Sportler, dass wenn du da antrittst, dass du gewinnen willst und dass du Weltmeister werden willst, liegt in der Natur der Sache. Über das brauchen wir ja auch nicht diskutieren. Und du fährst ja da nicht hin, um einfach, jetzt sind wir da und haben ein bisschen Halligalli und machen ein bisschen Spaß. Für das fährst du da nicht hin. Also für das ist ja jeder, der da ist und antritt, Sportsmann genug, diesen Gedanken im Kopf zu haben, dass ich gewinnen will.
Martin, dann sind wir schon fast am Ende unserer Podcaststunde angekommen, Martin K. Aber wollen wir es vielleicht emotional beenden, weil am Ende des Tages geht es ja hauptsächlich auch um Emotionen im Sport. Wir sind in einer sehr frühen Phase nach der Weltmeisterschaft. Aber gab es trotzdem für dich schon diesen einen Moment, und ein paar haben wir heute angesprochen aus österreichischer Sicht, die Mannschaft, die zu Christoph Baumgartner läuft, aus argentinischer Sicht Weltmeister Messi, der nach seinem ersten Tor weint. Gab es für dich auch schon diesen einen Moment, der jetzt schon in Erinnerung bleibt?
Ja, also das erste Mal der Videoschiedsrichter sich dann Eckball gegeben hat.
Wieso überrascht mich das nicht, dass du eine Schiedsrichterin bist, der Konrad ist umfasst?
Dieser emotionale Moment war unvergesslich. Nein, also ich hoffe, es kommen noch emotionale Momente. Also, aber
du spürst noch nicht zu viel.
Ja, Romano Schmitz 1-0. War ein schöner Moment aus österreichischer Sicht, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das Tor schön war, weil es historisch jetzt war. Für viele Österreicher das erste Mal, dass sie ein Tor bei einer WM gesehen haben, nach 28 Jahren. So richtig. Das
auch muss man viele auch sagen. Spieler waren noch
auch
gar nicht
auf der WM. Viele Spieler gar nicht. Also insofern, das war wahrscheinlich jetzt aus österreichischer Sicht nach einer knappen Woche der der schönste Moment, Martin? Du hast sicherlich noch einen anderen.
Positiv, wenn es geht.
Ja, der schönste Moment war gestern bei meiner Geburtstagsfeier. Also unabhängig ist ja auch die WM ist da auch da, aber ich habe ja gestern dann Geburtstag gefeiert. Die Familie, alle waren auf der Terrasse, waren da, wir haben einen gemütlichen Abend gemacht und danach habe ich noch Fußball geguckt und das war bisher mein schönster emotionaler Moment. Ich bin leider nicht, also bin nicht vor Ort in Amerika, da werden sicher andere Momente sein und ansonsten im Fernsehen oder wenn Spiele sind, wird schon noch emotionale Momente kommen, aber sonst habe ich bisher noch keinen emotionalen Moment gehabt.
Ja. Also du hast dir selbst einen WM-Abend geschenkt.
Das schaut's aus.
Gut. Ja. Dann danke ich euch für diese heutige Gesprächsrunde beim Podcast Spezial, Audiobeweis Spezial. Und die nächste Ausgabe gibt es dann pünktlich am Sonntag, bevor dann am Montag die Österreicher ihr zweites Gruppenspiel gegen Weltmeister Argentinien bestreiten.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.